Freude, das ist das Thema der Predigtreihe. Freude, jeder will sie, aber wer hat sie? Wenn ich so an meine letzten Wochen denke, dann denke ich, ich schon mal nicht. Denn ich habe mir vor 2 Wochen bei meinem letzten Handballtraining 2 Bänder gerissen und wäre es nicht mein letztes Training gewesen. Denn ich bin dahin und habe gesagt, komm Tobi, heute sagst du deinem Trainer, dass du gern aufhören möchtest. Dann, weil gerade ist einfach zu viel Kampf, dahin zu gehen, zu wenig Freude und verbindlich da sein kannst du auch nicht. Also habe ich gedacht, gut, ich fahre dahin und sage danach, das war's. Dann bin ich dahin gefahren, das lief auch ganz gut und in den letzten 10 Minuten haben wir dann Fußball gespielt. Und jeder, der Handballspieler schon mal Fußball spielen sehen hat, weiß, das ist ein bisschen wie russisch Roulette. Denn es kann jederzeit jemand mal ausgenockt werden. Und so passiert es dann auch. 5 Minuten vor Trainingsende habe ich die glorreiche Idee gehabt, ach komm Tobi, renn doch nochmal nach hinten, versuch nochmal den Schuss zu blocken, denn es steht, ich glaube, 5-0 für die anderen. Bloß kein 6. Also habe ich versucht, den Fuß so reinzuhalten. Dabei hat er mir den dann halt quasi weggeschossen. Es hat kurz geknackt und schon saß ich draußen. Ja, einen Tag später hatte ich dann das letzte Gespräch mit meinem Arbeitgeber über mein Studium. Also auch nicht gerade blendend, weil das habe ich ja dann, wie gesagt, abgebrochen. Eine Woche später saß ich dann daheim und plötzlich kommt mein Bruder humpelnd von der Jungschar zurück. Mit einem ganz fetten Knie, es sah echt nicht gut aus. Und mittlerweile steht der Verdacht im Raum auf Kreuzbandriss. Also noch jemand, der nicht fähig ist zu laufen bei uns. Und dann ist mir am Donnerstag auch noch was Dummes passiert, nämlich hatte ich die Idee, komm, ich habe einen Kaffee in der Hand und eine Hand für Laptop und Handy. Das dürfte doch funktionieren. Und dann habe ich halt so versucht, den Laptop so zu drehen, damit das Handy so runterrutscht und ich dann so beides habe. Gleichzeitig hat meine Mutter mich noch mit irgendwas gesagt. Da habe ich da so zugehört und habe dann gesehen, also so richtig gut funktioniert hat es jetzt nicht. Dann rutschte der so runter und knallte auf den Boden und ich dachte so, ja gut, ich habe ja noch eine Hand, also versuche ich irgendwas zu retten. Fakt ist, Laptop auf dem Boden, Kaffee drauf, Laptop kaputt. So, das kann man so zusammenfassend sagen. Also ich fasse nochmal zusammen für die das jetzt zu viel war. Die Bänder sind kaputt, der Bruder ist kaputt, das Studium habe ich abgebrochen, das Laptop ist kaputt, aber die Kaffeetasse ist heile geblieben. Gut, abseits von der Kaffeetasse kann man jetzt sagen, Grund zur Freude sieht anders aus. Und dann soll man auch zu diesem Thema noch predigen. Danke, liebes Predigtteam. Das geht doch gar nicht, oder? Paulus sitzt sogar im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Er trieft förmlich vor Freude. Kleiner Funfact, 16 Mal kommt das Wort Freude in diesem doch relativ kurzen Brief vor. Zum Beispiel in Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich, freut euch. Oder in Philipper 3, Vers 1. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr dem Herrn verbunden seid. What? Er sitzt im Gefängnis und scheint fröhlich zu sein. Egal, wie es dir heute geht, wie die letzte Woche waren oder wie die letzten Wochen waren, jetzt geht es um Freude. Freude, die viel tiefer ist als alle Umstände, als Leid und als Zweifel. In Philipper 2, Vers 1 bis 11 lesen wir, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ja, wenn man das jetzt so liest, dann kann man ganz schnell denken, das ist doch ganz viel Druck. Einander im Namen von Christus ermutigen, sich gegenseitig in der Liebe zu trösten, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen empfinden. Das steht alles im ersten Vers. Aber es sind alles Werte, die sich die Gemeinde in Philippi selbst gesetzt haben. Denn Paulus schreibt, nicht wahr, es ist euch wichtig. Also kein von oben herab, mach dies, mach jenes, dann bist du ein guter Christ, dann seid ihr eine gute Gemeinde. Nein, das sind alles Dinge, die Gemeinde ausmachen und die für eine Gemeinde selbstverständlich sind. Wo? Wenn ich in einer Gemeinde, werde ich ermutigt, werde ich getröstet, habe ich Gemeinschaft und begegne ich tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Ja, das ist Gemeinde. Intim, offen, interessiert, herzlich und bestärkend. Also das ist Ihnen wichtig. Und Paulus sagt weiter, wenn euch das wichtig ist, dann haltet entschlossen zusammen. Lasst euch nicht gegeneinander aufbringen und richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Als ich das gehört habe, kam wieder der Mannschaftssportler in mir hoch. Man hat ein Ziel und darauf arbeitet man hin. Man versucht, dieses Ziel zu erreichen. Das geht nur durch Einheit, durch Entschlossenheit, durch Teamgeist. Und man merkt das im Sport recht schnell, wenn das irgendwie nicht in einer Mannschaft vertreten ist. Wenn ein Team eben kein Team ist. In der jüngeren Vergangenheit fällt mir da zum Beispiel der FC Bayern ein, aber als Dortmund-Fan, ja, es tut mir leid, auch der BVB, viel Geld, viel Qualität, aber kein Erfolg. Oder wie Paulus in Vers 3 sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit. Und auf der anderen Seite, da gibt es den VfB, wenig Qualität, Spaß, aber riesigen Erfolg. Aber es braucht diese ganzen Punkte aus Vers 1. Ja, vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber es braucht eben diese Punkte, an denen dem einfach jedem wichtig sind. Ein Leitfaden, eine Philosophie. Der Trainer gibt eine Philosophie vor und die Mannschaft setzt das um. Wie zum Beispiel beim FC Heidenheim oder beim VfB. Weg von den Mannschaften, hin auf den Fußballplatz. Stellen wir uns doch mal vor, jeder spielt für sich. Jeder will den Ball und gibt ihm einfach nicht mehr her. Ich kürze es kurz ab. Kein Tor, kein Erfolg. Paulus schreibt weiter. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Um dir den Brief vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich dir Kesselkirch üblich 3 Punkte mitgebracht. Punkt 1 ist nicht ich, sondern du. Zweitens Dankbarkeit. Und drittens, nach Jesu Beispiel leben. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Nicht ich, sondern du. Paulus sagt im Vers 3 und 4, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Es ist wichtig, dass man es richtig vorliest. Wie? Ich soll nicht nach mir schauen. Ich muss doch auch mal nach mir schauen. Wie soll das denn jetzt gehen? Ja, es ist klar, nicht nur nach anderen schauen geht natürlich auch nicht. Und Jesus hat auch mal öfter Zeit für sich gebraucht. Brenne ich nicht vollkommen aus, wenn ich nur auf die anderen schaue? Werde ich nicht ausgenutzt, wenn ich nur für andere lebe? Kostet es mich eigentlich nicht nur Kraft? Und wo soll ich die denn jetzt herbekommen? Geht es dir auch manchmal so? Warum fällt es mir schwer, auf den anderen zu schauen? Warum stelle ich mich solche Fragen? Und wo schaue ich nur auf mich? Und da habe ich die Antwort bei mir selbst sehr oft gefunden, nämlich sehr oft. Sehr oft schaue ich nur auf mich. Ich kann gerade nicht für dich da sein. Es ist einfach zu viel los und ich brauche auch wieder Zeit für mich. Ich kann dir gerade einfach nichts geben, denn ich habe gerade selbst zu wenig. Das bringt mich zu Punkt 2, Dankbarkeit. Aber ist das denn wirklich so? Habe ich wirklich zu wenig? Kurze Frage an dich, du darfst auch gern dich beteiligen, nämlich, wer von euch hat denn einen Kühlschrank daheim? Ihr dürft gern mal strecken. Also ich würde sagen, eigentlich jeder. Wer hat denn zum Beispiel 2 oder 3 Kühlschränke daheim? Jetzt wird es nämlich schon mal spannender. Aha, sehr gut. Ich habe gehört, dass 8% der Weltbevölkerung einen Kühlschrank haben. 8%. Krass, oder? Was ein Privileg. Welche Geschichte fällt dir ein, wenn du an Dankbarkeit denkst? Komm doch mal kurz mit deinem Nachbarn, mit deiner Nachbarin ins Gespräch, für was du gerade einfach dankbar bist. So, ich hoffe, ihr habt euch austauschen können. Ich breche das jetzt hier ein bisschen wieder, ich hole euch mal wieder zurück, sagen wir es mal so. Denn alles, was ihr jetzt nicht voll besprechen konntet, könnt ihr ja nachher beim Mittagessen noch besprechen. Also habt ihr Grund, noch weiter in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, Dankbarkeit ist die Säule, auf der alles aufbaut. Schau ich nur auf die anderen und was die anderen alles haben, bin ich unglücklich mit dem, was ich habe. Denn es wird nie reichen, was ich habe. Mein Blick darauf hat auch Jürgen Klopp geändert. Der hat in einem Podcast Folgendes gesagt.
Ja, alles, was ich mir nicht merken kann, ist nicht so wichtig. Das ist eine andere Regel. Und man bleibt da einfach so sehr drin hängen. Ja. Mein Manager, Marc Hosige, der hat mir zum 50. Geburtstag ein großes Bild mit Sprüchen von mir über die Jahre, er so aufgeschrieben hat, hat er mir geschenkt. Es hängt bei uns zu Hause an der Toilette, also vor eine große Toilette, und da hängt so das große Bild. Und wenn du drauf sitzt auf dem Pott, dann kannst du so lesen, was habe ich das denn gesagt? So, und
was steht da zum Beispiel drauf?
Ich habe mir abgewöhnt, Dinge zu wollen, die ich nicht haben kann. Ich finde es einfach ganz, ganz, ich finde es wichtig, dass man Dinge haben will, träumt, Bauer. Aber wenn man irgendwann feststellt, okay, geht nicht, und man hängt dem immer nach, hält das total auf. Das ist wie, danach baden ein größeres Auto. Und, also eigentlich, mein Auto ist toll, alles ist super, bringt von A nach B, richtige Farbe, baba, und ist abbezahlt. Mhm. Ein Nachbar hat einen Sportwagen. Also die ganze Zeit denke ich da drüben, wäre schon auch cool. Und es ist so sehr, dass ich eigentlich meinen Wagen nicht mehr wertschätze, weil der Drecksack einen Sportwagen fährt. Und das habe ich nicht. Das denke ich, oh gut, mein Auto, super. Und deshalb, ich möchte diesen Sportwagen nicht haben, bis es möglich ist. Und dann werde ich mir einen Sportwagen kaufen, falls ich dann immer noch einen will. Aber dass ich jetzt hier sitze und meinen Alltag, mein Leben weniger positiv einschätze aufgrund des möglicherweise besseren Alltags meines Nachbarn oder Mitmenschen oder sonst was, das habe ich nicht. Und deswegen kann ich mit dem, was ich hatte, war ich immer glücklich und trotzdem hat sich's ordentlich entwickelt. Das habe ich nicht aufgehalten.
Wahrscheinlich kann sich Jürgen Klopp auch einen Sportwagen leisten, aber das ist ja nur mal am Rande. Aber genau so ist es doch. Der andere hat einen Sportwagen, den will ich auch. Der hat einen besseren Job, ist meiner überhaupt noch gut genug? Der hat ein schöneres Haus, stimmt, meins ist doch eigentlich zu klein. Wie oft haben wir keinen guten Tag und denken uns, ha, mit der Person da hinten, mit der würde ich jetzt gern tauschen. Da scheint es doch so viel besser zu gehen als mir. Wir schätzen nicht mehr das, was wir haben und dass wir, kurzer Reminder, 8% Kühlschrank, genug haben, um dankbar zu sein. Durch Dankbarkeit kann ich den Blick von mir weg hin zu den anderen nehmen. Dankbarkeit lädt ein zum Teilen. Zeit oder Ressourcen für andere zu geben, anderen zu helfen. Aber warum helfe ich anderen? Warum investiere ich meine Zeit, meine Ressourcen für andere? Für Ansehen, für schlechtes Gewissen oder aus schlechtem Gewissen, aus Eigennutz oder aus erwarteter Gegenleistung, so wie helfe ich dir, hilfst du mir? Was ist deine Motivation und um wen geht's? Ist der Blick bei mir, kommen bei investierter Zeit gleich wieder Dinge wie, ich habe doch keine Zeit, ich kann dir einfach gerade nicht helfen, ich weiß nicht, wo mein Kopf steht. Und diese Gedanken hatte ich in letzter Zeit schon öfter. Ich hatte vor einem knapp einen Monat die Situation, dass ich mitten in der Predigtvorbereitung von meiner letzten Predigt war und ich ehrlich gesagt echt knapp dran war. Dann hat mich, während ich im Büro saß, ein Freund angerufen, dem es gerade nicht so gut geht und also er leidet an Depressionen und musste sogar mal stationär aufgenommen werden und kämpft sich jetzt langsam wieder zurück in die Welt. Er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte, eine Xbox zu kaufen. Ja, für uns banale Sache, aber er traut sich nicht so unter Leuten und er hat gerade einfach Zeit und hat sich das gut überlegt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, ich helfe dir. Dann ist mir aber aufgefallen, ja, schlau Tobi, wann machst du deine Predigt? Dann habe ich abgewogen und überlegt, ja, sage ich nochmal ab, sage ich nicht nochmal ab. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt. Es wird schon irgendwie alles funktionieren. Denn er liegt mir am Herzen und für mich ist es selbstverständlich. Dann hat er sich das Ding gekauft, wir waren noch was essen, haben noch miteinander geredet, was auch sehr wertvoll war und haben dann nach mindestens 10 Minuten nach dem Auto im Parkhaus gesucht, aber das ist nicht so wichtig. Es war eine wertvolle Zeit und ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte, denn es war für ihn wichtig und damit auch für mich. Und ich habe so viel wieder zurückgekriegt. Und das, ohne dass ich es eingefordert oder gewollt hatte. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sich für andere einzusetzen und das Leben der anderen zu bereichern. Und wenn man vor allem merkt, dass es gerade gut ist und dass es gerade wertvoll ist und dem anderen einfach gut tut. Wenn ich es aus Liebe mache und nicht, weil ich es muss, sondern weil die Person mir am Herzen liegt. Wenn ich dankbar sein kann für das, was ich habe und dass ich merken kann, ich habe gar keinen Mangel, wenn ich was abgebe. Und so wird aus Dankbarkeit Großzügigkeit. In der Schweiz gab es eine Studie, die haben 2 Probandengruppen untersucht. Beide Gruppen haben einen gewissen Geldbetrag bekommen. Und die eine Gruppe sollte das für sich ausgeben und die andere Gruppe für andere. Dann nach einer Woche sollten sie wieder zurückkommen und dann haben sie herausgefunden, die Gruppe, die das Geld für andere gegeben hat, ist glücklicher, ist zufrieden. Und was sie auch rausgefunden haben, und das fand ich auch spannend, allein nur diese Tat, nur diese Gedanken zu haben, hey, ich will großzügiger werden, macht glücklicher. Denn es stärkt die Dankbarkeit für das, was man hat. Und ja, wir dürfen geben. Aber wir geben nur von unserem Überfluss. So wie nachher auch beim Opfer. Ja, es darf ruhig mal wehtun im Geldbeutel. Wir opfern ja schließlich was. Aber wem erzähle ich das hier? Für jemanden, der in seinem FSJ die Spendenbescheinigung mit Jörg bearbeitet hat, weiß, dass ihr das schon gut macht. Und dass ihr wisst, dass es Sinn macht, was ihr da macht. Denn es geht ja an jemanden, der es brauchen kann. Und das bringt mich zu Punkt 3. Nach Jesu Beispiel leben. Paulus schreibt, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Und Paulus sagt weiter, ja dann, nehmt euch Jesus zum Vorbild und lebt nach seinem Beispiel. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Dieses Beispiel habe ich bei meiner Familie hautnah mitbekommen. Ihre Tür stand immer offen. Für jeden. Egal, ob es gerade für sie viel war oder nicht. Wenn jemand zu Besuch war, dann nahm man sich Zeit für die Person. Man hörte zu oder man führte einfach mit der Person ein Gespräch. Man lud zum Essen ein oder bat was zum Trinken an. Man veranstaltete Hauskreise. Man war einfach dankbar, wenn jemand kam. Und der Gegenüber war dankbar, aufgenommen zu werden. Jemanden zum Reden zu haben. Gemeinschaft und echtes Interesse zu spüren. Und ich finde es echt krass und auch ziemlich berührend, was das bei dem anderen auslöst. Teil eines Ortes zu sein, wo man auftanken kann, wo man fragenlos werden kann, wo man sich Tipps abholen kann. Und was noch krasser ist, ja, vielleicht war es für meine Eltern manchmal auch ein bisschen lästig und ein bisschen anstrengend, wenn da wieder jemand kam, aber die Tür blieb offen und die bleibt offen. Auch nach 22 Uhr. Das ist Großzügigkeit. Das ist Geben aus Dankbarkeit. Das ist den anderen im Blick haben. Das ist Gottes Liebe weitergeben. Mein Vater sagt ja immer nur, ja, das ist selbstverständlich. So ähnlich schreibt es auch Thomas D., gut, musikkundige Menschen wissen, einer von den Fanta 4, in seinem Lied Gott ist mein Zeuge. Er schreibt, weil einsam bleibt, wer nur an sich alleine denkt. Weil dieses Leben nichts wert ist, wenn man es keinem schenkt. Auch weil sich die Liebe erst mehrt, wenn man sie nicht für sich behält. Singe ich dieses Lied für dich, hier vor Gott und der Welt. Da du mich immer daran erinnerst, dass es Engel auf Erden gibt. Eine Liebe, die grenzenlos, ein Versprechen, das ewig währt, eine Quelle, die nie versiegt und allem zugrunde liegt, weil du heilende Hände hast und dein Herz auf der Zunge trägst, Schmerzen verschwinden lässt mit dem Lächeln, das Bände spricht, dein Verständnis kein Ende nimmt, deine Seele unendlich ist, deine Sätze Gebete sind, die du für mich sprichst und auch aus tausend anderen Gründen liebe ich dich. Das sagt Paulus auch so ähnlich in seinem Brief, indem er den Christus-Hymnus zitiert. Wenn ihr jetzt sagt, Christus-Hymnus, was ist es denn? Ich beam's euch an. Das sind die gleichen Verse, Vers 5 bis 11. Die Verse sind nicht seine eigenen Gedanken, das kann ich dazu schon mal sagen. Denn diese Verse waren den ersten Christen und Christinnen und der ersten Gemeinde bekannt. Die Verse entsprachen dem damaligen Glaubensbekenntnis. Er ruft es also seinen Empfängern nochmal ins Gedächtnis, was sie schon kannten. Er gibt ihnen eine Art Anleitung. So wie Jesus es euch vorgemacht hat, so sollt ihr untereinander leben. Sich selbst immer weniger wichtig nehmen und den anderen erhöhen. Auf Augenhöhe begegnen und nicht überheblich sein. Und da gibt es wahnsinnig viele Beispiele in der Bibel, in der Jesus uns vorgemacht hat, wie wir Beziehungen leben können. Wie wir den anderen in den Blickpunkt nehmen. Mir fiel da zum Beispiel die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern ein. Die beiden Jünger müssen den Tod von Jesus erstmal verkraften und gehen von Jerusalem nach Emmaus. Sie reden miteinander und sind voller Trauer. Dann kommt ein Mann dazu und fragt, ob er sie begleiten darf. Er hört ihnen zu, kommt mit ihnen ins Gespräch und gibt ihn und hört ihnen zu. Sie checken aber nicht, dass es Jesus war. Obwohl er in bester Jesus-Manier das Alte Testament zitiert und ihnen noch mehr Zeichen gibt. Beim berühmten Brotbrechen am Abend fällt es ihnen dann wie Schuppen von den Augen. Das ist Jesus. Kein von oben herab, à la, hey komm, ich bin's doch, eure Trauer ist doch jetzt vorbei, komm, wir gehen wieder zurück, ich habe noch so viel mehr zu tun. Nein, er wird Teil von ihnen. Er nimmt ihre Trauer und ihre Ausweglosigkeit ernst und geht mit ihnen mitten in die völlig falsche Richtung, weil sie ihm wichtig sind. Michel hat vor ein paar Wochen über Lasten tragen und Lasten abnehmen gesprochen. Genau um das geht es hier. Jesus hat und trägt immer noch unsere Lasten und dadurch können wir die von den anderen tragen. Er gibt uns die nötige Kraft, die Lasten der anderen zu tragen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Darum ging es bei der Predigt von Michel. Schau es dir ruhig nochmal an. War gut. Und um diese Lastenabnahme Jesu dürfen wir uns nächste Woche ganz speziell freuen. Dass Jesus den Tod überwunden hat und sich für unsere Lasten geopfert hat, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Um nochmal Jürgen Klopp zu zitieren, ja, ich war ein bisschen am Recherchieren. Ich bin um Himmels Willen nicht frei von Fehlern, Schwächen, Sünden. Aber mir ist sehr daran gelegen, wenn ich irgendwo auftauche, das Leben meiner Mitmenschen ein bisschen besser, angenehmer zu machen. Dass man der Grundidee des Zusammenlebens ein bisschen näher kommt. Und das funktioniert ganz einfach dann, wenn man sich nicht so wichtig nimmt. Darüber dürfen wir uns freuen. Und damit habe ich schon die Überleitung zu unserem Thema der Predigtreihe geschafft. Freude. Aber Tobi, das Wort Freude kommt auch nur einmal in diesem Predigttext vor. Ja, das stimmt. Aber auch wenn das Wort nur einmal vorkommt, steckt da sehr viel Freude drin. Paulus hat tief im Innern diese Freude. Er hat gespürt, was es auslösen kann, wenn man die Liebe Jesu, das Geschenk in seinem Herzen angenommen hat. Er spürt tiefe Freude, weil er weiß, dass Jesus bei ihm ist. Er weiß, dass ihm die Umstände nichts ausmachen können, weil Jesus größer ist. Er weiß, er hat schon alles bekommen und muss sich nicht mehr damit beschäftigen, was er nicht hat, sondern damit, was er hat. Er ist dankbar, er hat Freude, weil er Jesus in seinem Herzen hat. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen die Freude an der Liebe Gottes dankbar annehmen und großzügig weitergeben. Diese Freude an dem Gott, der hier heruntergekommen ist, als Mensch Jesus Christus. Oder es mit Paulus Worten zu sagen, und damit darf die Band auch nach vorne kommen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Ich spiele es euch mal noch an, dass ihr es sehen könnt. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott, in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen.